Ich möchte jetzt wieder anknüpfen an, wir waren einen kleinen Seitenzweig gegangen, nämlich Edgar Wunder. Ich werde ihm nicht schreiben, wie viel wir ihm gewidmet haben. ich würde jetzt gerne wieder anknüpfen an das vorherige ursprüngliche Thema. Ich weiß nicht, Christopher, ob du noch weißt, deine Wortmeldung steht nämlich noch da, ob du noch weißt, was du eigentlich sagen wolltest.
Ich glaube, ich wollte eine Rückverbindung zu dem schaffen, was Frau Halewitsch gesagt hat noch, was ein bisschen untergegangen ist.
Und du
ich
bist
finde
auch
wichtig, auch auf die Gefahren jetzt wieder ein bisschen pauschal zu werden, aber an dem Bild der Astrologie muss was getan werden, wenn überhaupt auf irgendeine Art und Weise das auf einer Art wissenschaftlichen Podium dargebracht werden soll, weil die Vorurteile, denen man begegnet, die begegnen einem auf der populären Ebene, das heißt auf der populär, ich sag's jetzt mal so, auf der populär-esoterischen Ebene. Und da wird ja von vornherein gleich auch abgeblockt, dass da überhaupt was Wissenschaftliches dran sein könnte. Und insofern braucht man, denke ich mal, neue erkenntnistheoretische Modelle, die nicht in der Abgrenzung zu dem entstehen, was sonst so auf dem Markt erhältlich ist, sondern die genau das mit einbeziehen. Das heißt, aktuellste Forschungsergebnisse aus der Erkenntnistheorie mit einbeziehen und nicht erst wieder bei 0, nichts anfangen und nun mühsam sich von oben so unten aufbauen bis zum gegenwärtigen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Bild der Astrologie auch auf dem Spiel steht. Ne? Also dass da auch genauso eine Vielfalt vorherrscht wie in der übrigen Gesellschaft. Ne? Also dass da nichts Eisernes, keine Einheit vorhanden ist. Ich glaube, das würde auch ein bisschen das Beunruhigende an der Astrologie nehmen, weil man immer so das Gefühl hatte, ich kenne das aus eigener Erfahrung, die Leute werfen mir halt vor, die Astrologen wissen halt immer alles, haben auf immer alles eine Antwort und können sich nie eingestehen, dass sie auf viele Dinge einfach überhaupt keine Antwort wissen können, weil kein anderer eine Antwort drauf wissen kann. Einfach auch mal sich dieses einzugestehen, sondern ein bisschen eine demütige Haltung auch einzunehmen gegenüber der Zukunft. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dazu brauchen wir erkenntnistheoretische Forschung, vor der empirischen Forschung noch. Weil wenn wir das nicht machen, dann haben wir mit der empirischen Forschung irgendwas bewiesen, was dann vorher erkenntnistheoretisch überhaupt kein Fundament hatte. Ich meine, wozu braucht man es dann?
Danke, dann war Kuhn.
Ja, ich würde nochmal sagen, es ändert sich vielleicht schon etwas, aber ich glaube in Praxis, sicher in Belgien, haben wir immer noch mit einer Situation zu tun, dass die Wissenschaftler wirklich das tun für Astrologen und umgekehrt. Ich organisiere regelmäßig astrologische Tests, dass die Astrologen, die sollen dann, die haben fünf Personen und fünf Horoskopen und die müssen die richtigen Horoskopen bei den Personen
zuordnen.
Ja. Und ich habe dann so immer 10, 15 Hobby-Astrologen, die mitmachen und die tun das gerne und so, aber niemals Berufsastrologen, die es normalerweise das Beste können oder das sagen sie, aber ich glaube die haben einfach Angst, ja, wenn es einmal nicht geht, dann bin ich kein guter Astrologe mehr und in der umgekehrten Richtung in Belgien, ich habe schon, ich weiß nicht, ob man hier Jean Meus kennt, das ist ein Astronom, aber der hat ein Buch geschrieben mit astronomischen Formeln zum Planetberechnung, die wir alle benutzen. Und ich habe ihm mal telefoniert, ja, ich möchte gerne etwas wissen über die astronomischen Berechnungen, weil ich beschäftige mich mit Astrologie und fertig, das war's. Er hat einfach durch. Das ist die Situation. Ja, Sie haben vielleicht gehört vom neuen Buch von Tim Trachet und Ronnie Martens. Das sind bekannte Skeptiker in Belgien und die haben einen Kongress organisiert mit Frau Gogolin in Ostend. Vielleicht haben
Sie das unter, Buch
immer Argumente gegeben, ja, warum das Gauguin, die Gauguin-Forschung falsch wäre und so. Stunden und Stunden und ja, das ist nicht ganz richtig, das ist nicht ganz richtig, das Detail hier und dann hat Frau Gogolin noch 2 Minuten zum Antworten, natürlich nicht genug und ups, ein dickes Buch darüber, Astrologie, fertig, jetzt ist es alles abgeschlossen, wir brauchen nichts mehr zu untersuchen, Astrologie ist Geschichte. Also es ist der Dialog zwischen Astrologen und Wissenschaftler ist immer noch ganz nicht offen.
Und ich versuche das immer. Auch hier darf ich jetzt mal kurz organisatorisch, ich würde auch hier gern, weil wir die Zeit voranschreitet, Ende der Rednerliste zu diesem Thema machen. Du stehst natürlich drauf, du möchtest noch drauf, aber André ist noch, wer will noch? Du möchtest noch, Frieda? Noch jemand zu diesem, also eigentlich geht es immer noch zu dem Thema ja Forschungsinstitut von Herrn Lockewand, daraus hat sich das ja ergeben, Sie haben das Abschlusswort auf jeden Fall. Ist das damit abgeschlossen, dann darf ich kurz selbst antworten. Ich finde es zum Beispiel interessant, dass der Edgar Wunder im Internet öffentlich gesagt hat, dass er der Meinung ist, dass die Kritiker zum Beispiel den Maßeffekt von Gauquelin unterschätzt haben. Dass wir unterschätzt haben, wie stabil er ist, dass er sich selbst persönlich sehr getäuscht hat, darin, also dass er ihn sozusagen nicht ernst genug genommen hat, dass er aber der Meinung ist, dass die Astrologen genauso sich in der Einschätzung der Bedeutung der Gauquelinschen Ergebnisse sehr getäuscht haben, wo ich nur aus tiefstem Herzen ja sagen kann, weil die nämlich alle den immer einseitig sozusagen zitieren, immer für sich, aber nicht das, was da Kritisches gegen die Astrologie auch drin ist. So. Und ich finde seine Einschätzung, was den Maßeffekt angeht zum Beispiel, und er ist ja nun Kritiker, ausgesprochen ausgewogen, konnte ich ohne irgendwelche Abstriche, konnte ich ihm dazu stimmen. Da war eben wirklich von Seiten des Kritikers Selbstkritik. Ne? Wir haben da was unterschätzt, so, ne? Also das einfach nur mal so als Nachsatz nochmal zu dem Edgar Wunder. Jetzt kommt Markus, Andres, Frieda und dann ist mit diesen, und natürlich am Schluss Herr Lockermann und dann mit dieser Runde Schluss. Markus.
Ja, ich gehe nochmal ganz weit zurück an den Anfang auch. Wir hatten ja, denke ich, kann nur feststellen, keine Chance an den Universitäten eine, sage ich mal, akademische Betreuung astrologischer Forschungsvorhaben zu kriegen. Sei es, weil die Universitäten autistische Gebilde sind und Berührungsängste und so weiter, ist ja egal. Tatsache ist das. Jetzt lese ich, dass bei Ihnen ein Forschungszentrum gegründet werden soll, also ein Weiterbildungs- und Forschungszentrum. Du hast eins und ich finde, die zentrale Frage ist ja in der Astrologie auch Koordination von Forschung. Also Koordination, es ist sozusagen nicht permanent überall bei Null angefangen wird, das Rad wird neu erfunden, es geht wieder schief. Also meine Frage, gibt es da Ideen, Ansätze zu diesem Thema Koordination von Forschung?
Hier sitzen wir.
Und natürlich dann auch weitergehend sozusagen Betreuung von Forschungsvorhaben, die ja vielleicht doch irgendwo an die Universität angelehnt sein können. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, die Unterstützung von Herrn Michaud bestand darin, dass er mich in Ruhe gelassen hat. Da war ich schon sehr dankbar dazu, weil er hat mich nicht rumgepusht. Ja? Aber ich hatte dann Glück, auch bei Erdl Unterstützung zu finden. Aber ich denke, ich kriege immer wieder auch über die Redaktion Anfragen von Leuten, wo kriege ich kompetente Unterstützung? Ich habe dieses und dieses Thema vor. Da wüsste ich gerne, sonst gibt es auch da Ideen oder Überlegungen oder sind Sachen, die ich gerne auch hier diskutieren würde.
Ja. Also dazu nur ganz kurz direkt zu dir als Antwort. Es steht in dem Dings, das jeder, glaube ich, ja auch gekriegt hat von dem Forschungszentrum, was hier Aufgabe dieses Forschungszentrums ist, steht unter Punkt 2, Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten. Und auch wir haben uns damals unterhalten, also wenn jemand, also das ist eine der zentralen Aufgaben dieses Forschungszentrums, Studenten, Leute, die eine Diplomarbeit oder auch eine Doktorarbeit schreiben, zu unterstützen. Und das habe ich auch extra publiziert als Aufruf und das ist auch im Internet publiziert worden und so. Also von daher gesehen ist die Rolle hier ganz klar. Und es haben sich auch eine ganze Reihe von Leuten übrigens schon hierher gewandt, die das eben gelesen haben mit Bitte um mehr oder weniger Unterstützung zu dem jeweiligen Thema. Weil es läuft ja überall immer wieder sowas an Diplomarbeiten mal, also hauptsächlich Diplomarbeiten. Bin ich ja immer wieder erstaunt, wo so überall was läuft. So, ne? Also das ist auf jeden Fall klar. Und im Abschlusswort sagen die vielleicht einfach auch nochmal was dazu, ob es an Ihrem Institut auch eine Unterstützung, jetzt sage ich mal, des wissenschaftlichen Nachwuchs gibt. Ne? Das wäre vielleicht gut. Ich nehme dich auf die Liste, obwohl sie schon
nur eine Frage. Nur eine Frage. Zu dem, was du gesagt hast. Gibt es irgendwo ein Archiv über diese Diplomarbeiten oder Doktorarbeiten?
Es gibt im Moment nur eine Liste, was es also sozusagen gibt an solchen Arbeiten. Ob die vollständig ist, weiß ich nicht genau. Und die, wie ich das in diesem Schreiben von mir, in diesem Aufruf ja auch geschrieben habe, wir bauen eine Literaturdatenbank auf. Und darin werden insbesondere natürlich die wissenschaftlichen Arbeiten erfasst, das ist ja klar, aber auch alle Zeitschriftenartikel. Und dass die Literaturdatenbank im Moment noch nicht so weit gekommen ist, das liegt an den begrenzten finanziellen Mitteln, weil das ist unglaublich teuer. Da braucht man eigentlich eine Halbtagskraft, die nichts anderes tut, als an dieser Datenbank zu arbeiten. Und die zu finanzieren, ist im Moment einfach für mich noch gar nicht möglich. Also die entsprechenden Voraussetzungen sind da, aber dieser unglaubliche Aufwand, das zu machen. Ich habe nämlich eine Literaturdatenbank mal angefangen aufzubauen und habe also mal die Meridian und Correlation und das von der Françoise Coquelin und diese ganzen Artikel aufgenommen. Und das war eine unglaubliche Investition, die einfach so von meinem privaten Geld dort notwendig war. Und im Moment ist es so, dass andere Dinge Vorrang haben. Ne? Also die, zum Beispiel auch die Organisation solcher Treffen. Aber das ist geplant. Also sobald mehr, sage ich mal, sobald dieses Ausbildungszentrum mehr abwirft, dass das dann da reinfließen kann, ist das der nächste Teil.
Ja, ist es dann nur eine Datenbank über die mögliche Bezugsquelle?
Es ist eine Datenbank, wo einfach die Arbeiten und ihre wo sie publiziert sind und so weiter, wo die drin sind. Ne? Wie bei den Zeitschriftenartikeln, dass man einfach suchen kann. Da gibt es im neuen Correlation, das ist aber sehr mager, ist zum Beispiel nicht einmal meine Dissertation steht drin. Ne? Also ist ausgesprochen. Sehr ausgesprochen unvollständig. Und es gibt solche Listen, einige immer wieder mal werden sie so gesammelt. Und ich sammle natürlich auch. Und irgendwie, wenn es irgendwie geht, kommen sie auch in die DRV-Bibliothek. Ne? Die Leute, die so Dissertationen schreiben unter dem. Versuche ich das ja auch immer.
Das wäre jetzt mal eine Anregung, dass man diese Leute, von denen du jetzt
genau
weißt,
dass man die bittet einfach.
Dass man die bittet genau auch einen
Blick. Ja, ja, das war immer schon, das war immer schon, deswegen ist ja auch in der DRV-Bibliothek, sind ja eine ganze Menge wissenschaftlicher ja Arbeiten drin, Diplom- und Doktorarbeiten sind da eine ganze Menge drin. Wenn man mal durchforstet, die müsste man eigentlich in ein extra.
Ja, das müsste man extra machen.
Ne, die müssen in ein extra ja Ding, ne, dass man mal wirklich sieht, was da an wissenschaftlichen Arbeiten ist. Ist eine ganze Menge schon drin, die das also dann auch geschickt haben.
Denn speziell ältere Arbeiten sind dann doch recht schwierig auch wieder zu beschaffen.
Genau. Ne?
Die Quellen,
genau,
die versiegen ja.
Genau, genau. Also das als Antwort, so, ne, also da ist wirklich was und Sie sagen einfach zum Schluss dazu noch was. Jetzt kommt Andres noch und Frieda. Hat sich erledigt, Frieda?
Ich finde es wichtig, dass wir unser Wissenschaftsverständnis, unseren Wissenschaftsbegriff reflektieren. Ich glaube, dass sich ganz viele Fragen über das einstellen. Wenn man so eine Gegenüberstellung macht, Wissenschaft und Astrologie auf der anderen Seite, dann ist meistens zugrunde liegend ein positivistischer, naturwissenschaftlicher Wissenschaftsbegriff, was schon für die Geisteswissenschaften eigentlich nicht mehr selbstverständlich ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch geistesgeschichtlich, wissenschaftsgeschichtlich zu gucken, dass im Mittelalter, noch zu Beginn der Neuzeit, dann vor der Aufklärung, Wissenschaftsbegriff da war, der heutig, also wissenschaftliche Elemente nach heutigem Wissenschaftsverständnis und damalig wissenschaftliche Elemente, die man heute mehr in der Kunst sieht, also intuitiv im Moment, so wie Sie das auch sagten, noch beisammen waren, was sich dann später sozusagen kulturneurotisch getrennt hat, möchte ich mal so ausdrücken. Und man müsste eigentlich zu einem Wissenschaftsbegriff zurückkehren, der da auch vollständig ist. Dann könnte man manches, glaube ich, ganz neu betrachten.
Da hat sich ja was getan. Da hat sich ja was getan.
Ja, ja, ja.
Das ist nicht mehr so.
Okay, ich darf vielleicht, weil wir haben ja viele Programmpunkte, ich darf vielleicht jetzt hier einschneiden. Herr Lockewand, Sie haben das Abschlusswort zu diesem Tagesordnungspunkt.
Ja, das ist sehr freundlich. Es sind so viele Gedanken in mir wach geworden. Aber ich habe mir einiges aufgeschrieben. Also zunächst, Herr Jehle, zu dem Thema Kooperation und Betreuung. Also Kooperation zwischen uns, also ein Herz und eine Seele, vor allen Dingen nachts Telefonate. jeden nachts Telefonate. Ich glaube, das gibt überhaupt keine Schwierigkeit.
Nee,
ich
also unsere Kooperation ist aus, die ist ja sozusagen gewährleistet.
Übrigens sind wir beide Stier auch.
Ja, also natürlich.
So, also da braucht man keine Angst zu haben, dass da irgendwelche Grabenkämpfe oder so oder Konkurrenz auftritt. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Okay. zu der Betreuung, da haben wir, nein, Entschuldigung, ja doch, erstmal zu Betreuung, nicht? Das, ja, Betreuung.
Betreuung von Nachwuchs.
Von Arbeiten und so. Ja, das wollen wir dann so machen. Wir wollen, also man kann sowas ja nicht befehlen und wir wollen also Arbeiten anwerben. Also ist für uns ist eine Frage der Interessantheit und nicht einer Diskussion mit irgendeinem, wie ich jetzt erfahren kann, Soziologe. Das ist meine Dauerfrage.
Das ist richtig, oder?
Ja, Soziologe. Ich dachte, der Physiker. Ja, jedenfalls, wir müssen werben, nicht? Und wir werden auch werben und betreuen selbstverständlich die üblichen akademischen Arbeiten, wenn es eine will. Und also das kann schon gehen, ja? Das gibt Anzeichen dafür. Übrigens wollte ich, entschuldige, wenn ich etwas assoziativ jetzt vortrage. Irgendjemand hat gesagt, das Interesse sei groß eines Studenten. Das kann ich also wirklich bestätigen. Es ist riesengroß. Aber nicht nur an der Astrologie, sondern auch an vielen ausgeräucherten, ich sag mal heilige Hallen, ausgeräucherten Leistungen, diagnostischen Leistungen. Also der Rorschach ist mehr oder weniger out. Und bei den Lehren ist ja mega out. Ja? Und Farbtest und so weiter, die ganzen projektiven Verfahren sind out. Aber ich habe die gelehrt. Auch die Graphologie habe ich gelehrt. Und da habe ich festgestellt, du erinnerst dich, da habe ich mit einem Semester etwas ängstlich angefangen. Forscher. Und da kommt man nicht weiter als höchstens die Sigillung. Und daraus wurden vier. Und zwar auf betreibende Studenten. Ja? Und es wurde auch schaltfähig. Also man sieht, und mit einer gewissen Beharrlichkeit, aber ich bin, und da muss man zu Herrn Sandberger kommen, bin der Meinung, Überzeugungsarbeit muss man leisten, aber nicht durch theoretische Diskussionen, das ist nicht viel wert, sondern durch die Last der Erfahrung, die dann so groß ist, wie sagt Thea de Jordan, dass die Situation heiß ist und ein anderer sich als borniert herausstellt, der das einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Das ist so, ob wir jetzt mit Herr Wunder ist, meiner Ansicht nach nicht Kant, oder Hegel, da ist doch etwas, da hat man sich etwas vergriffen, haben wir es gemerkt. Aber zu dieser Betreuung, nicht? Selbstverständlich wollen wir einwerben und arbeiten jeglicher Art. Also das ist gar keine Frage. Zum Engeren, was wir wollen, ist eben, wie gesagt, Überzeugungsarbeit leisten, und zwar durch systematische Beobachtung, Erfahrung sammeln und nicht diskutieren mit irgendwelchen theoretischen Standpunkten. Das ist ausgemolken. Das habe ich jahrelang gemacht. Und Ben hatte, glaube ich, auch so eine Liste von Gegenargumenten. Da konnte man dann sagen, 5, 6, so wie bei den Theologen. Die schlagen sich ja auch so. Matthäus 6, 8, dann sagt der Arme nicht. Oder 7, 9. Auch nur die Nummer zu sagen. Das bringt überhaupt nichts. Wir wollen aber, wir wollen jedes so freundlich wäre und dann, wenn wir unser Programm, wir wollen also unseren Standpunkt darstellen, mal zu, weil jetzt haben wir nämlich Zeit, um auch da ein bisschen Reflexionszeit, wollen wir also unseren Standpunkt darstellen und auch unser Programm, Arbeitsprogramm, wir möchten es gerne in mehreren Jahren publizieren, das kann man doch. Oder geht es?
Also ich bekunde mein Interesse. Ich gebe grundsätzlich so, nie vorher Zusagen, bevor ich nicht das gelesen habe, was publiziert werden soll.
Nein,
das
ist klar.
Das ist klar.
Aber
auch Entschlossenheit besteht.
Wir möchten uns sozusagen in den Reihen der anderen also anbieten. So, nun zum Engeren, sagen wir mal, es gibt zu der Astrologie für mich zwei Zugänge. Ich, wie bei der Graphologie auch. Ich nenne den einen Astrologie von unten und den Astrologie von oben. Also wir wollen Astrologie von unten betreiben. Und das besagt, wir wollen also Beweise, von mir aus auch Hinweise, da kann man sich streiten, was ein Beweis ist und so weiter, sammeln. Und zwar so viel, und übrigens, meine lieben Damen und Herren, nur so setzen sich Erkenntnisse in der Geschichte der Geisteswissenschaft durch. Das ist keine Frage des Meinungskampfes, sondern das ist eine Frage der Sammlung von Evidenzen. Die höchste Erfahrung ist nach Thomas von Aquin die Evidenz in jeder Wissenschaft. Und wir müssen so viel einzelne, gut, also von mir aus Hinweise, wenn wir es etwas relativer ausdrücken wollen, sammeln, dass sich ein Gegner als borniert zeigt, die Erde das einfach nicht anerkennt oder nicht zur Kenntnis nimmt. Das ist für mich Astrologie von unten. Und ich gebe keineswegs sofort den erfahrungswissenschaftlichen Standpunkt aus. Nur weil aus irgendeinem anderen Fach da die Richtung nicht passt. Übrigens, im Moment ist in der Wissenschaft das eine Assoziation sicher der Saturn am Werke und nicht der Neptun. Das stimmt. Es wird überall alles festgezort, rigide gemacht, festgehalten, konserviert und so weiter. Das ist so. Und sie kriegen auch kaum Geld für etwas Neptunisches, sage ich mal. Ja? Wie sagt man bei Effi Briest, der Pfad vom Wege. Wer etwas vom Wege geht, ist schwierig, Geld zu bekommen. So, und die Astrologie von oben, das ist mir vollkommen egal, das ergibt sich von ganz alleine, der Überbau. Das Verhältnis von Mensch zu Kosmos und Sinn und so weiter, die philosophischen Fragen, ich bin ja ein Schüler des verstorbenen Philosophen Max Müller, das können wir nachher diskutieren, aber nicht vorher. Erst müssen Fakten auf den Tisch und von nicht gleich wieder über ein Faktum als Fakt reden. Was macht ein Faktum zur Wirklichkeit eines Faktums diskutieren? Dann fangen wir nie an. Dann müssen wir die Frage stellen des Anfangs einer Erkenntnis. Und das würde ich, das geht das Reduktion ad infinitum, das würde ich also nicht raten, sondern ich würde einfach anfangen, Erfahrungen sammeln, bergeweise. Und das haben wir in der Graphologie uns auch so gemacht. Bitte, wir haben es auch so gemacht. Da kann man jetzt drüber diskutieren, aber eine Tatsache ist dass sich das Verhalten, die Einstellung gegenüber der Graphologie doch geändert hat. Das muss man nochmal feststellen. Und wer es nicht zur Kenntnis nimmt, das ist seine Sache. Achso, und zum Schluss noch ein Wort zu Ihnen. Sie sagen, er hat eine Erfahrung gemacht, ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Darauf kommt es an. Es kommt darauf an, wer die tiefere Erfahrung gemacht hat. denn es gibt Leute, das wissen Sie genau wie ich, es gibt Kritiker, die sind nur Kritiker, weil sie lernen wollen. Ich kenne das. Ich kenne das zu Genüge, dass jemand, wenn ich etwas sage, sagt, das kann nicht möglich sein. Und es ist nichts weiter als, wie soll ich sagen, wie sagen die Tiefenpsychologen der EDV, Widerstand.
Ja.
Widerstand, etwa Widerstand oder Faulheit. Und Angst, so, das sind ja die. Jetzt habe ich alle.
Ja, alles zusammen.
Also, was wir machen, also, wir sehen uns ja wieder. Dann möchte ich mal sehen, was denn da bei dieser Diskussion herausgekommen ist. Jedenfalls, nach meiner Meinung ist Ihre Erfahrung die tiefere.
Und
der will er sich, ja, und der will er sich sozusagen irgendwie nähern. Und das machen häufig Leute dadurch, dass sie sagen, also, weißt du, zunächst mal hast du ja keine Ahnung. Das macht man übrigens beim Vorsingen, bei Professoren so. Wir müssen doch vorsingen. Und da geht es auch so zu. Da halten sie einen Vortrag. Und dann wird ihnen regelmäßig immer passieren, dass ein Kollege sagt, sie haben einen ganz hervorragenden Vortrag gehalten. Aber diesen Satz, den dürfen sie nicht hören. Dann kommt Komma, aber. So, und jetzt wird alles zerrissen. Ja? Und warum das Ganze? Das gibt es sehr häufig, damit es ist eine Art Überwindung der eigenen Bremsen. Ja? Und das habe ich zu Genüge gemacht. Und die Astrologie ist natürlich eine typische Wissenschaft für so etwas. Die Graphologie auch und die positive Methoden, was auch. Es gibt viele solcher Methoden, die nur zum Lernen da sind oder zum Beseitigen von Bremsen. Also ich ende mein Statement damit, dass ich sage, zeigen Sie mir einen Beweis, einen bündigen Beweis gegen die Astrologie. Dann sind wir einig. Den gibt es aber nicht.
Punkt. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kollmann. Ich denke, dass das gut ist, jetzt zum Tee zu gehen. Ich habe ein bisschen etwas vorbereitet in dem Zimmer nebenan. Wir alle brauchen eine kleine Denkpause und was zu trinken. Und deswegen ist nebenan genügend davon da. Wenn jemand statt Kaffee oder schwarze Früchte Tee möchte, muss er 5 Minuten warten, der wird gerade gekocht. Also bitte sehr.
Schiele würde das wahrscheinlich so passieren zu beschicken. Er hat ihm gesagt, du hättest vorgeschlagen, bald das hat er vorgeschlagen, der hat mich angerufen, ob der Übertitel schon fast geschickt. Kann man das auch hören?
Hä? Was hören?
Die Horoskopverdrehung.
Hier ist ein Videoapparat, aber das ist doch ein Video, oder? Das sind doch Videos, ja klar. Ja, ein Videoapparat.
Also, jetzt muss ich mal erst für mich, ich habe hier ein Menü, aus dem wir aussuchen können, was ich erzählen soll. Mhm. Weil das natürlich alles sehr umfangreich ist. Sie sagten mal, dass ich 90 Minuten hätte.
Oh, habe ich das gesagt? Für die gesamte Geschichte?
Wie lange habe ich Zeit?
Ich würde sagen, wir haben um 8 Uhr Abendessen. Also auf jeden Fall, wir haben das ist Tagesordnungspunkt 2 erst, würde ich sagen. Insgesamt für die ganze Geschichte sollten wir nicht mehr als 90 Minuten brauchen. Mhm. Also einschließlich Diskussion. Und wenn es 2 Stunden werden, ist es auch
gut. Nein, ich meine nicht. Ich kann das gut teilen. Muss man wissen. Also die erste Seite hier ist sozusagen die Menükarte. Und die Seiten dahinter sind dann die Beschreibung des Forschungsprojekts.
Gibt es noch eins?
Ja.
Komm raus. Zwei
noch? Ja. Also ich könnte was kurz skizzieren über die Hintergründe, die musikalischen Hintergründe, also die verschiedenen Methoden, astrologische Musik zu machen, dann die verschiedenen Horoskopvertonungen, die es zurzeit gibt, auch käuflich, dann eben die Konzeption des Midi-Planetariums, das ist jetzt mein Konzept und Programm, mit den eingehenden Prämissen und Hypothesen und dann eben das Forschungsprojekt als solches. Ja, und da es sich ja jetzt um Musik handelt, muss man ja auch ein bisschen die Musik dann auf sich wirken lassen. Deshalb würde ich in jedem Fall ganz gerne zu Beginn 5 Minuten aus einem Konzert vorspielen, wo wir also das Midi-Planetarium hat so verschiedene Erscheinungsformen. Es ist ein Computerprogramm, was also MIDI-Daten erzeugt. MIDI heißt Musical Instrument Digital Interface. Das ist also die Computersprache, die Musik-Computersprache. Und aus diesen MIDI-Daten können jetzt elektronische Instrumente, Töne machen. Und wie das eben funktioniert, werde ich dann nachher erklären. Und wenn Interesse besteht, eben auch welchen historischen Stellenwert es hat, also wie das jetzt zu Hindemith, zu Schönberg, zu Pythagoras, zu Kepler und so weiter sich verhält. Aber wenn das nicht so interessant ist für das Forschungsprojekt, kann man das aktiv weglassen. Und ich kann es auch ein bisschen ordnen in den derzeitigen Angeboten von Horoskopvertonung. Und mit diesem Programm habe ich, das könnt ihr vielleicht auf der Rückseite des ersten Blattes so ganz grob sehen, bisher in verschiedener Weise gearbeitet. Teils, also ich habe Konzerte gemacht in Planetarien in rein elektronischer Form, wo also nur das Programm Daten erzeugt und ich dann diese Daten auf verschiedene Instrumente lenke, improvisiert im Konzert. Das ist die eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist so eine Art Ambiente-Version. Dieses Programm läuft also im Hintergrund eines Raumes und man spielt sozusagen im Hintergrund eine Art Hintergrundmusik ab. Die dritte Version davon, wollte ich jetzt einen kurzen Ausschnitt bringen, ist die derzeit beliebteste eigentlich. Da wird also die Töne, die erzeugt werden, werden als Basis genommen für einen zweiten Musiker, einen Obertonsänger, der jetzt darauf, auf dieser Basis auch noch musiziert mit Instrumenten. Das hat natürlich einen Vorteil, dass es richtig wie ein Konzert aussieht. Und bei den Konzerten ist es nun grundsätzlich so, dass es in der Gag an der Sache, dass immer der Augenblick des Konzerts vertont wird. Also wenn ich ins Konzert gehe, das gibt es sonst, soweit ich weiß, nirgends auf der Welt. Es gibt keine astrologische Musik, die so ist, dass der absolute Augenblick des Konzerts vertont wird, sondern entweder wird der Geburtstag einer Bekannten vertont oder eben, was das üblich ist, es werden allgemein die Tierkreiszeichen vertont und es wird allgemein bei Blüthner irgendeine Konstellation von Aspekten vertont, aber nicht jetzt das Spezifische des Augenblicks, also die Konstellation zum Beispiel der Planeten, der Sonne, des Mondes in diesem Augenblick des Erklingens der Musik. Das ist eben das Besondere und das kann auch nur ein Computer machen, weil ich ja zu jedem Konzert jetzt die Daten eingebe, dieses Augenblicks, beziehungsweise beim Geburtshoroskop wäre es eben jetzt der Geburtstag, und dann das Programm ja sozusagen die Töne entsprechend zurechtrückt und die Formen gestaltet. Und die Vorbereitung dann solcher Konzerte sieht eben so aus, dass wir dann ein paar Monate vorher uns das mal angucken, wie wir das jetzt aussehen, was wir der Computer in etwa erzeugen an dem Abend, und dann spricht man sozusagen ab, wie man das gestaltet in einer Mischung von Vorbereitung und Improvisation. Und das ist jetzt, war unser letztes Konzert in Bremen in der Weserburg. Ich mache das zusammen mit dem Obertonsänger Schimmelcreme in Bremen. Und da ist es dann, das war also dann so, dass der Abend ist gegliedert mit der Vorstellung, man geht in einem gleichmäßigen Tempo am Tierkreis entlang und kommt so an den Sternen entlang. Zum Beispiel innerhalb von 60 Minuten. Und wenn eben jetzt der Mond nach, sagen wir mal, 60 Grad dasteht, dann entspricht das 20 Minuten, also nach 20 Minuten ist man sozusagen beim Mond.
Kurze Frage, welcher Abend war das?
Das ist war der 1. März, das ist hier auch noch drauf, da unten irgendwo. Ja, 1. März.
Ne? Dieses Jahr.
Ja, ne? Und da war also so, ich habe jetzt, man kann an unterschiedlichen Stellen beginnen, wir haben dann am Aszendenten, im Allgemeinen fängt man an und hat dann auch so die Vorstellung, man geht jetzt eben so ab, man sieht ja auch abends, wenn man ins Konzert geht, da steht der Mond und da hinten ist noch gerade die Venus gewesen an der Ecke und der Rest ist also nicht sichtbar. Wenn es abends 8 Uhr ist, dann ist die Sonne ja immer gerade untergegangen, die ist dann meist nach etwa 35 bis 40 Minuten dran, also das weiß man so etwa, aber der ganze Rest ist natürlich variabel. Ja, und jetzt ist hier eine Stelle, ja, und ich muss dennoch sagen, also Sie hören da immer eine Zeit lang einen Grundton, das ist der Grundton des zuletzt passierten Planeten oder Gestirns, und ich habe jetzt hier eine kleine Passage, wo der dann auch gerade wechselt, das heißt dann in dem Augenblick hat man dann gerade ein Gestirn passiert, und dann hört man eben tiefe Töne, in bestimmten Rhythmen, das ist also dann alles genau errechnet nach der Theorie von Cousteau, also die ganzen Rhythmen, die da zu hören sind, und man hört dann vielleicht gerade noch so bestimmte Overton-Ausschnitte, also so Quinten und Terzen oder unreine Septimen, also so Segmente aus Overton ein. Aber im Übrigen kriege ich es jetzt nur mal so ein bisschen mit, wie das auf der Bühne dann aussieht.
Thank you.
reicht jetzt mal, weil ich mache ein anderes Beispiel. Jetzt gerade hier so ein Übergang gewählt von einer sehr einfachen Passage, wo mehr oder weniger nur Obertöne über einen Grundton waren. Das war der Mondton, ein Ass etwa. Und dann im letzten Teil hörten Sie ja, dass das also ganz unharmonische Tonen sind. Das sind eben jetzt, da habe ich in dieser Passage relativ viele Planeten dann zugeschaltet zu diesem Mond. Zum Beispiel dieser erste dissonante Ton war dann ein Oberton des Jupiter. Die Obertonhöhe hängt dann von der Stellung des Jupiter ab in diesem Augenblick. Das kann ich dann nachher noch erklären. Wichtig ist nur mal, dass ich so ein Gespür kriegen, dass das eine extrem atonale Musik ist. Das hat also nichts mit Harmonie der Welt oder irgendwelchen einfachen Vorstellungen zu tun. Die Erfahrung zeigt aber, dass es trotzdem oder vielleicht gerade deshalb eine extrem meditative Musik ist und wenn man sich also darauf einlässt, jedenfalls so die Erfahrung von jetzt mittlerweile vielleicht ein paar tausend Zuhörern, doch etwas ganz Besonderes ist. Also das ist auch der Reiz für mich dann als Musiker, erstmal wenn ich das jetzt musikalisch gestalte, aus dieser unglaublichen Komplexität, die der Computer erzeugt, wieder einfache Strukturen rauszumachen. Rein technisch ist es als im Konzert dann so, der Computer erzeugt etwa 28.000 Daten in 60 Minuten. Das wäre, wenn die alle erklingen würden, wäre das immer nur ein totales Durcheinander, also vollkommen undurchhörbares Durcheinander, sodass die Kunst eigentlich des Improvisierens und Musizierens darin besteht, jetzt etwa 5% von den möglichen Daten auszuwählen, den Rest zu unterdrücken, also abzuschalten. So ist dann auch die Oberfläche, dass man dann mit der Maus eben nur bestimmte Sterne und deren Obertöne dann rausholt und das dann so auf Klänge legen. Also das ist quasi jetzt der Reiz von Musiker dabei, weshalb ein eigentlich sehr mechanisch ablaufendes Computerprogramm dann doch in der Lage ist, einen ja, fast durchkomponierten Abend zu tragen. Also so jetzt die Erfahrung, wir haben mittlerweile vielleicht 20 Konzerte gemacht und es wird also relativ gut aufgenommen. Das Publikum ist übrigens auch immer, also es hängt jetzt vom Veranstalter ab, nicht? Das sind teilweise so Kongresse wie Klangart oder Synthesizer Festival Braunschweig oder also Computermusik Publikum, das ist so der eine Kreis. Der andere ist neue Musikpublikum, Avantgarde, je nachdem von wem man eben eingeladen wird. Oder es ist halt jetzt so mehr so ein Esoterikpublikum wie jetzt hier. Also wenn man mit Obertongesang macht, dann kommt halt so das entsprechende Publikum, die sich dann auch mehr fürs Horoskopbild interessieren, was ich dann auch immer als Programm dazu gebe, ohne dass es jetzt möglich ist, das, was passiert, zu ordnen. Also das wird so symbolisch eingespeist, um zu sagen, das ist unsere Politik. Ja, also das ist jetzt quasi die Konzertseite und insgesamt geht es jetzt eigentlich darum, das mal wissenschaftlich etwas klein zu hacken und über den Weg der Geburtshoroskope jetzt Aussagen zu kriegen, was passiert eigentlich bei der Rezeption, also beim Hören dieser Musik. Die Rückkopplung, die ich jetzt hier bekomme, ist ja ausgesprochen diffus. Man hat also Gespräche, man kriegt eine Rückkopplung insofern, als einem wieder irgendein Veranstalter einlädt und dann auch 2000 Mark bezahlt für den Abend. Also das muss ja alles irgendwie dann auch laufen. Man bekommt Rückkopplung durch Rezensionen in der Zeitung und also Dinge dieser Art. Man kriegt auch mal einen Brief oder ähnliches. Aber das ist natürlich sehr schwer interpretierbar erstmal, was da jetzt tatsächlich abgelaufen ist. Und ich fand es jetzt sehr schön vorhin in der Diskussion, dass das Wort Erfahrung sehr oft vorgekommen ist. Und das ist also für mich auch ein zentrales Wort. Ich habe da einen sehr strengen Begriff von Erfahrung auch. Also den habe ich für mich ganz genau definiert. Und mein New Age Buch heißt ja auch auf der Suche nach neuen musikalischen Erfahrungen. Das ist für mich auch immer das Kriterium eigentlich. Also ob eine neue Erfahrung stattfindet in einem Konzert. Und meine These ist eigentlich, dass hier Erfahrungen stattfinden beim Hören dieser Musik. Und zwar, trivial sagt man ja, eine Erfahrung mit dieser Musik. Aber die etwas nicht triviale These ist, es ist die Erfahrung, macht sich, das ist doch meine Beobachtung, dann, weil ich oft vorher gebeten werde, was zu erzählen, und es sind dann im Anschluss dran oft sehr lange Diskussionen, das Publikum bleibt einfach sitzen und wartet noch, dass irgendwas passiert, wenn es dann vorbei ist, und dann irgendwann stellt dann jemand eine Frage. Es ist doch ein enormes Ding, im Konzert zu sitzen und zu wissen, hier ist jetzt der Kosmos um uns herum und da sind wir alle drin. Und dieses Konzert ist vollkommen dieser Augenblick. Das sind wir. Und alle Leute, die das nicht hören, sind dann nicht dabei. Und alle Leute, die das morgen hören, hören was anderes, sind auch nicht dabei. Das ist jetzt dieser einmalige Augenblick. Und das ist eine Sache, die ist für einen Musiker schon sehr spannend. Und ich vermute, dass die große Attraktivität der Astrologie darin besteht, dass dieses Horoskopbild eben doch letztlich einmalig ist. Also dass eben jeder dieses Ding hier hat und es sieht bei jedem anders aus. Weil es eben, nicht, aus den bekannten mathematischen Gründen. Und mit diesem Pfund wuche ich natürlich, also das ist quasi der Knüller am Ganzen, dass jeder Abend einmalig ist. Und jetzt kann man immer sagen, jedes Konzert ist einmalig. Wenn ein Violinabend ist und ein Klavierkonzert und ein Rockkonzert, natürlich findet eine Wechselwirkung im Publikum statt und durchaus ist die ganze Konstellation auch im Kosmos wichtig für die Interpretation an dem Abend. Aber das bleibt natürlich total im Wagen und nicht greifbar. Und hier geht es ja in die Struktur der Musik ein. Also hier ist die kosmische Konstellation formgebend für den ganzen Abend. Die Abschnitte des Abends, die tonalen Beziehungen des Abends sind also alle von dieser Struktur abhängig. Und jetzt kommt also noch erleichternd für mich und vielleicht erschwerend für die Astrologie dazu, dass ich jetzt im bisher das Programm hatte, ich arbeite mit diesem Phänomen, mit diesen Konstellationen nach rein musikalischen Gesichtspunkten. Also ich kenne mich nur ganz vage, wenn wir sagen, populär und laienhaft mit Astrologie aus. Ich vermeide jede Art von Deutung, bevor ich das Konzert mache, sondern ich gucke mir das nur aufgrund der tonalen Beziehung, der Frequenzbeziehung so unter diesen verschiedenen Planeten an und unter Kenntnis eben, was jetzt mein Programm daraus macht. Und ich konstruiere daraus einen musikalisch sinnvollen Zusammenhang. Und das ist jetzt eigentlich meine super Idee, wenn das gelingen könnte, dass man, also wenn man nach rein musikalischen Gesichtspunkten damit arbeitet, dass bei Menschen, die jetzt astrologisch sensibel sind und allgemein natürlich ihr Horoskop in- und auswendig kennen, ihr eigenes, das sind jetzt auch diejenigen, die sich bisher gemeldet haben für das Experiment, dass die jetzt diese Musik, die hier musikalisch gemacht ist, ja, einerseits sich da natürlich in irgendeiner Weise wiedererkennen, aber dass es noch ein bisschen präziser stattfindet, dass ich als Musiker diesen Menschen durchaus im Sinne einer Kommunikation was mitteilen kann, vielleicht über ihr Horoskop. Das ist so eine Wunschvorstellung so ganz im Hinterkopf. Und daraus ist jetzt eben die Idee geworden, auch weil sich das im Grunde technisch mal anbietet, jetzt für eine Reihe von Personen. Ich habe bisher 35 Anmeldungen und vielleicht kommen noch ein paar dazu, aber das ist jetzt dann eigentlich, also maximal 50 sind eigentlich denkbar, Geburtshoroskope nach diesem System zu vertonen und jetzt genauer rauszukriegen, erstmal nur auf der allereinfachsten Ebene, also im Sinne wirklich der, oh, jetzt habe ich das Wort vergessen, wie hieß Ihre Astrologie, die ganz einfache?
Von unten.
Von unten einfach. Ne? Also Gedanken. Also nicht wie Kepler und nicht über Pythagoras nachdenken und nicht wie Harmonie der Welt oder wie Stockhausen. So also ganz von oben philosophisch überlegen, was könnte ich für eine Musik machen, sondern zu sagen, ganz von unten auch nicht mehr wollen, als nur mal genauer rauskriegen, welche musikalische Erfahrung vermittelt das Hören des so gemachten Geburtshoroskopvertonung. Das ist mal die allererste Stufe. Was ist das eigentlich? Und kann man das beschreiben? Nicht? Ich spreche immer von diesen Erfahrungen, musikalische Erfahrungen, neue musikalische Erfahrungen. Das ist so eine tolle Sache. Und da ich in der Lehrerausbildung tätig bin, überwiegend, ist natürlich auch ein didaktisches Konzept und erfahrungsbezogener Unterricht. Und weißt du, Kuckuck, also das sind ja alles so gängige Termini. Aber wie sieht die jetzt sozusagen etwas genauer, konkreter aus in diesem Fall? Das ist eigentlich die erste Stufe. Und wenn sich da jetzt, das ist schon sehr schwierig, das ein bisschen zu präzisieren, das werden Sie nachher merken, wenn Sie den Fragebogen angucken und also auch die Arbeit, nicht allein die Erstellung, das pro Person dauert so, sagen wir mal, im Durchschnitt 6 Stunden, recht nicht? Also bei 50 Personen sind das dann auch nochmal 300 Stunden Arbeit nur das Material zu machen, dann muss jede Person 3 bis 4 Stunden mit dem selbst wieder arbeiten, das heißt es mehrfach anhören, ausfüllen. Also das ist jetzt verglichen mit einer primitiven Befragung oder so, die man sonst macht, einen Fragebogen ausfüllen, ist es relativ viel intensiv und ist sehr qualitativ. Und das ist also, das sind wenig, wie man sagen, so quantitative Gesichtspunkte drin. Und es ist aber nur die allerunterste Stufe eigentlich. Und wenn sich da also irgendwie tendenziell herausstellt, dass da ja, interessante Beobachtungen auftreten, dass da nicht der totale Zufall herrscht, dann könnte man theoretisch jetzt weitermachen und gucken, wenn eine Person sagt, beispielsweise in der 17. Minute des Musiks, da wird es mir immer ganz unheimlich oder da kriege ich Herzklopfen oder da entsteht in mir das Bild eines, dass ich untertauche im Wasser oder irgendwas. Also solche Dinge könnten dann im Fragebogen stehen. Dann könnte man jetzt, weil das also dann der zweite Teil der Befragung mit der Uhr gemacht werden soll, dann kann ich, weil ich ja die Unterlagen dazu habe dann zu Hause, kann ich dann genau feststellen, welche musikalischen Mittel waren in der 17 Minuten eingesetzt und worauf im Horoskop sind diese musikalischen Mittel rückführbar. Also das wäre dann der Schritt in die Astrologie hinein, aber erst geht es mal darum, überhaupt rauszukriegen, was findet da eigentlich genau statt? Lässt sich das etwas genauer beschreiben? Ja, also das ist jetzt quasi der Appetizer für das Ganze. Und Sie müssen sich jetzt einfach so ein bisschen aussuchen. Also wie gesagt, ich könnte 2, 3, 4 Minuten was sagen überhaupt zu den verschiedenen Ansätzen astrologischer Musik in der die heute so auch auf dem Markt sind, dann auch, das geht alles in wenigen Minuten, was es zurzeit für Horoskopvertonungen gibt, wie die verschiedenen Systeme rangehen und wie ich eben rangehe. Und dann, das ist jetzt eine Frage, wie groß Ihr Interesse ist, wie meine Vertonung eigentlich funktioniert. Das ist,
alle drei
das ist natürlich eine etwas, wenn man sagen, das dauert 15 Minuten, vielleicht sogar 20 Minuten, da habe ich auch ein Video nochmal, wo man dann aufs Computerprogramm sieht, wie man es also bedient und auch hört, bis mal diese komplizierten Intervallstrukturen. Und dann käme eben der Punkt, was sich dann hinten im Fragebogen abspielt, der hinten dann beigegeben ist bei den Unterlagen, also ist jetzt mein Entwurf, wie habe ich jetzt bisher versucht, das ist aber nicht endgültig, weil das erst im 1. Oktober dann rausgeht, dieser Fragebogen, das sind also noch Pre-Tests möglich und Diskussionen mit Interessierten, das könnten vielleicht aber auch Einzelne dann zu Hause sich nochmal angucken, mir rückmelden. Also habe ich jetzt versucht, das rauszukriegen, was ist musikalische Erfahrung, mit welchen Fragen, mit welchen Verfahren. Das wäre also der.
Also ich finde, dass wenn es sowieso nur jeweils 4-5 Minuten sind, diese beiden ersten Teile, ja, finde ich schon auch interessant, mal so einen kleinen Überblick zu haben, wo sie sich einordnen.
Ja, und das ist auch die Begründung, wie ich überhaupt drauf gekommen bin.
Ja.
Ich bin ja als Musikhistoriker und Wissenschaftler da zu meinem persönlichen Konzept ja auch historisch dann gekommen.
Also wenn er freundlich ist, hat er sich, glaube ich, einfach abgeschaltet.
Ja, ja.
Nehme ich mal an, dass es das war.
Ja. Also ich versuche das dann, soll ich das mal so
machen?
Also ganz kurz, Typologie astrologischer Musik. Ich habe ein paar Sachen, die können wir nachher rumgeben, dann ja auch dabei, die vielleicht dann weniger bekannt sind. Pythagoras Legende von Jan Blichos, das ist also die klassische Theorie von Pythagoras aus der Therapie. Gesundheit ist Harmonie, Übereinstimmung der Musica Humana mit der Musica Mundana. Krankheit, die Übereinstimmung ist nicht mehr da, das heißt die Körpermenschenmusik stimmt nicht mehr mit der Harmonie im Kosmos, mit der Sphärenharmonie überein. Die Musica Instrumentalis, wie das dann im Mittelalter heißt, also die konkrete, erklingende Musik, vermittelt den Menschen, wie die himmlische Musik klingt. Und in dieser berühmten Jan Blichos-Legende ist es eben so, dass es heißt, wir Menschen hören die Sphärenmusik nicht, nur Pythagoras, dank des Trainings seines Geistes, heute würde man Meditation sagen, ist in der Lage, das zu hören. Also nach dieser Legende hat Pythagoras die Sphärenharmonie gehört. Und indem er jetzt seinen Schülern, wenn sie zum Beispiel depressiv sind, Gesänge vorsingt, Aufrüstungsgesänge, nach der Information sozusagen, nach der harmonischen Information aus dem Himmel, gibt er Instrumentalmusik weiter. Und jetzt durch eine Art Resonanz gerät im besten Fall dieser Körper jetzt wieder in Resonanz mit dieser Harmonie im Himmel. Er war im Dissonanz, stand Dissonanz dazu, deshalb war er ja depressiv oder krank. Und die Musik vermittelt also sozusagen mittels Resonanz die himmlische Harmonie wieder zurück auf den Körper. Das ist im Grund das Modell, was auf Pythagoras zurückgeführt wird. Jan Blichos ist 300 Jahre nach Christi Geburt, hat er das erst geschrieben. Von Pythagoras selber gibt es ja keine Schriften oder irgendwas. Es war ein Geheimbund und man weiß es ja nur so indirekt, was er gemacht hat. Aber diese Lehre ist sozusagen tragend fürs Mittelalter. Und wenn man heute Musiktherapien anguckt, in populärer und eher weniger strenger Form, so wie ich das gerade versucht habe, ganz kurz strenger auszudrücken, wird es ja heute auch noch so gehandhabt. Also Sphärenharmonie, Musica Humana, unten Musica Mundana und die richtige Musik instrumental ist vermittelt halt dazwischen. Ja, das ist also jetzt sozusagen der eine Typ therapeutische astrologische Musik, Sphärenharmonie. Es wird ja dann auf Kepler wird immer verwiesen, dass er sozusagen den mathematischen Beweis, den er erbracht hat, was denn da jetzt harmonisch ist, das lasse ich jetzt mal alles weg. Der zweite Typ ist jetzt ein ganz anderer. Da gehört zum Beispiel dazu Mozarts sehr unbekannte Oper Somnium Scipionis, also Somnium di Scipione. Also Mozart hat eine Oper geschrieben über diese Cicero-Geschichte, wo letztlich die Sphären Ordnung des Pythagoras als Geschichte, als Traumgeschichte gedeutet wird. Und ähnlich ist die Oberharmonie der Welt von Hindemith. Also das sind jetzt alles Auseinandersetzungen mit diesem philosophischen Phänomen der Sphärenmusik anhand einer Parabel oder Geschichte. Das ist eigentlich keine astrologische Musik, sondern Musik über ein astrologisches Problem. Ein anderer Ansatz sind die Planets von Holst, ist vielleicht den einen oder anderen bekannt. Die gibt es neuerdings auch in einer ganz witzigen Bearbeitung. Das ist also im Ersten Weltkrieg geschrieben worden. Holst ist so ein Laienastrologe gewesen und hat verschiedene Planeten musikalisch porträtiert. Also bei Mars hat er dann seine Kriegserfahrung reingebracht, zum Beispiel Trompeten drin, aber ganz raffinierte Rhythmen, da kann man nicht dazu marschieren. Also schon sehr trickreich alles gemacht. Das ist eine berühmte Suite und hier gibt es also eine moderne, wenn man da mal hinten guckt, sieht man was man heute so im New Age-Umfeld alles dann aus solchen Klassikern macht. Ähnlich ist dieser berühmte Tierkreis von Stockhausen, den ich hier auch mal kurz rumgebe. Der ist auch insofern ganz interessant. Also beide porträtieren, Stockhausen porträtiert einfach den Tierkreis, ne? Die 12 Sternzeichen. Und der hat es also so gemacht, dass auf der einen Seite das sehr raffinierte strukturelle Dinge zugeordnet hat, aber mehr auch aus einer spontanen astrologischen Deutung her. Und er hat jedes Stück hat er einer Person gewidmet, die in diesem Zeichen geboren ist und an die er gedacht hat. Also er vermittelt sozusagen die astrologische Bedeutung über Charakteren von Personen, die da geboren sind. Das Ganze ist eine recht berühmte Konstellation, ist auch eine Art Baukastenprinzip von Stockhausen. Er hat es in mehreren verschiedenen Kompositionen dann eingebaut. Und ich sage es auch, weil ich euch erst kürzlich mal drauf gekommen bin, dass ich das hier mal ganz gern auch in mein Midi-Planetarium einbaue. Also das Midi-Planetarium geht ja auch durch den Tierkreis durch. Und in der 16-Minuten-Version ist man immer 5 Minuten in einem Tierkreis, sodass man diese Patterns, die er hier erfunden hat, da sehr gut auch einbauen kann. Nur vielleicht tonal dann auf andere Grundtöne bezogen. Also das wollte ich dann mal auch mit Stockhausen diskutieren. Kurz, ich denke aber, dass er das also auch ganz interessant findet. Das ist aber jetzt ein Typ, der, wenn wir sagen, doch im Allgemeinen die Populärastrologie, die Tierkreiszeichen, was man so auch in Hör zu oder in Form Spiegel und so liest, letztlich in Musik umsetzt. Vielleicht ein bisschen seriöser, aber im Prinzip so auf dieser Ebene. Die beiden letzten Punkte, es sind jetzt sehr nah, oder der nächste Punkt, also der vierte Klängebilder Welten von Kustos Schreuder oder Zodiac von Blüthner, sind jetzt relativ nahe am Midi-Planetarium. Und da geht es jetzt schon leicht ins Eingemachte. Dieser Name Hans Kusto steht also in der Esoterik-Szene und teilweise auch bei interessierten Astrologinnen und Astrologen ja zurzeit sehr hoch im Kurs. Und Hans Kusto hat eine Idee, die auch schon bei Kepler auftaucht, wieder aufgegriffen, nämlich, dass der Kosmos und das ganze Leben durch lauter Periodizitäten bestimmt ist. Das ist sozusagen die holistische Grundidee. Also die Tagesperiode, die Periode des Herzens, die Periode eines rhythmischen Stücks, die Periodizität einer Schwingung, wenn sie 440 Hertz macht, die Periodizität eines monochromen Lichtes müsste das dann sein und so weiter. Dass es also überall Schwingungen und Perioden gibt. Und eine Periode ist natürlich jetzt auch die Umdrehung der Erde um die Sonne oder die scheinbare Oszillation des Merkur und so weiter. Also alles, was in irgendeiner Weise periodisch ist. Und der Zusammenhang zwischen diesen Perioden, also das einheitsstiftende Moment, ist das, was er nennt, kosmisches Gesetz der Oktave. Also so heißt das auch das zweite wichtige Buch von ihm. Das besagt im Grunde Periodizitäten, die durch Oktavierung, also Verdopplung oder Halbierung auseinander hervorgehen, sind wirkungsähnlich oder wirkungsgleich. Also wenn ich die Periode der Venus um die Sonne nehme, die Venus braucht so und so viele Tage, das kann man in Sekunden umrechnen, das ist eine ganz bestimmte Periode. Jetzt kann ich das oktavieren. Dann kriege ich halt die halbe Zeit. Nochmal oktavieren und so weiter und so fort. Bis zu einer ganz, ganz kleinen Zeit kommt, dann kriege ich zum Beispiel ein Timing, einen Rhythmus. Aber alles immer über dieses kosmische Gesetz vermittelt. Und dieser Rhythmus, wenn ich den höre, hat er nach Kusto eine analoge, ähnliche, wenn nicht die gleiche Wirkung wie die Venus. Also das ist seine astrologische Idee. Und auf dieser Basis ist sehr viel Musik jetzt mittlerweile entstanden und ich verwende auch diese Frequenzen. Und zwar jetzt aus geozentrischer Sicht, Kusto macht es aus heliozentrischer Sicht. Das ist jetzt quasi mein persönlicher Gag, auch weil man ja am Computer beliebig komplizierte Sachen machen kann, dann macht man lieber die geozentrische Sache, die ist erheblich komplizierter. Und es ist aber auch natürlich mit dem Horoskopbild eher in Analogie, wenn man jetzt nicht die heliozentrischen Daten nimmt. Aber das ist vielleicht, können wir drüber reden, also ich habe auch schon das Midi-Planetarium heliozentrisch gemacht, das klingt auch schön und man kann ja natürlich auch drüber streiten, ob das überhaupt von Relevanz ist, welchen Standpunkt man da bezieht. Es gibt zum Beispiel eine Stimmgabeltherapie von Kuste, das sind also ein ganzes Set von Stimmgabeln, die sind alle nach diesen Frequenzen dann gestimmt. Und wenn man jetzt also, sagen wir mal, Potenz- und das Sexualproblem hat, dann greift man die Venus raus nach Kusto und setzt die auf einen bestimmten Punkt und dann wird die entsprechende Blockade gelöst durch diesen Ton, durch diese Frequenz. Also das ist zum Beispiel so eine Anwendung. Die musikalisch-professionelle Anwendung hat Kusto mit dem Buch Klänge, Bilder, Welten 89 gleich beigegeben. Er hat zusammen mit dem übrigens hier in Freiburg lebenden Musiker Steve Schreuder, der Keyboarder von Tension Dreams, der ehemalige, der eine Orgellehre gemacht hat und jetzt also wieder Profimusiker ist auf der Bühne, hat er gleich eine CD gemacht, wo er quasi die Theorie von Kusto auch gleich in Musik umgesetzt hat. Allerdings in einer Mischung von noch Tierkreis, Planets von Holst und dieser Kusto-Theorie. Also er hat bestimmte Rhythmen kommen davor und immer ein Grundton. Er verwendet aber im Prinzip die, zum Beispiel das temperierte System, beziehungsweise manchmal eine reine Stimmung, soweit es auf dem Synthesizer schon möglich war. Aber er verwendet jetzt nicht richtige Skalen oder Tonhöhen auf dieser Basis, sondern eben ja, zum Beispiel nur den Grundton eines ganzen Stückes. Ja, das ist also die erste Schrift von Kusto, ist die hier. Das sieht man noch so ein bisschen den anthroposophischen Background des Ganzen und der psychedelische Zeit. 1979 geschrieben. Das lasse ich auch mal nochmal rund gehen. Kusto selbst ist ein ganz spannender und interessanter Mensch. Der arbeitet jetzt sehr in der Drogenszene intensiv und sehr positiv im Verein für Drogengeschädigte. Ist sehr engagiert. Setzt da auch sehr viel die Nebentöne ein und hat auch, dieser Verein hat auch schon Sachen von mir, also nicht das Midi-Planetarium, aber andere brain-technologische Programme eingesetzt mit Blitzen, die dann, also so Arztroposkope, die auch in diesen Rhythmen dann blitzen mit der zugehörigen Musik. Also da ist ein weites Experimentierfeld. Es gibt einen Ansatz von Friedemann Blüthner, den kann ich dann auch noch umgeben, der auch die Kusto-Töne verwendet, der 12 Herangehensweisen an den Tierkreis in eine Komposition reinbringt. Also wer das mal durchblättert, sieht, da ist eine ungeheure Menge, also was Steiner vom Tierkreis noch sagt und nach diesem System und jenes, also 12 verschiedene Herangehensweisen hat er sozusagen symbolisch ins musikalische Material eingewoben, unter anderem eben auch diese Kusto Idee und Theorie. Ja, das letzte ist mir jetzt kürzlich auf den Tisch geflattert. Er hat ein bisschen was mit Jelnach zu tun. Frau Monika Pieper-Albach aus München hat also etwas gemacht, was ein Kenner schon gut kennt, aber es jetzt wieder als eine Neuigkeit herausgebracht. Da wird jetzt beispielsweise dem Tierkreis wird einfach die chromatische Skala, nicht? Das sind 12, die 12 Halbtöne, es wird also dann schön reihum zugeordnet. Und jetzt werden aus astrologischen Kenntnissen heraus, werden jetzt diesen Tönen, also D-Dur oder S-Dur, wird jetzt eine bestimmte Bedeutung und Wirkung zugewiesen oder dem Intervall DF. Also kleine Terz, DF wird jetzt irgendwie aufgrund der entsprechenden Konstellation und der regierenden Planeten und so, wird jetzt astrologisch gedeutet. Das ist aber eine Sache, die ist relativ alt, also das ist nichts Neues, aber es wird halt immer wieder wiederentdeckt. Man sieht, es scheint so ein menschliches Urbedürfnis zu sein, es immer wieder neu zu entdecken. Und sie hat es also mir auch geschickt und wohl auch, wenn ich es recht verstanden habe, Meridian, angeboten.
Ja, seit Monaten in den Ohren.
Ja, nee, also, du hast wahrscheinlich
sehr, bis sie das bereut.
Ja, ich habe dir einen langen Brief geschrieben und habe ihm auch gesagt, ja, das sei so begeistert, wie sie sei, sei mal halt, wenn man sich nicht auskennt. Das ist schon Die Ideen sind nicht schlecht, man kann daraus auch Musik machen. Ich habe immer den Standpunkt, deshalb sage ich es auch, man kann ja so von so unendlich vielen Seiten an diese Konstellation im Kosmos rangehen. Man kann ja auch Spiralnebel vertonen und so, mit chaotischen Strukturen, dass es ja nicht die Vertonung gibt. Nicht? Also wenn dann jemand wie Sie dann wieder sagt, ich habe jetzt endlich den Schlüssel gefunden, dann ist jemand, der die Geschichte kennt und die Entwicklung kennt, immer gleich skeptisch und sagt, naja, es kann nur jemand sein, der die Diskussion also nicht vollständig verfolgt. Ja, die Horoskop-Vertonung, die es zurzeit gibt, aber ich glaube gar nicht mehr auf dem Markt. Also vor 4-5 Jahren hat der Andrei Slavinsky vom Tamas-Laboratorium eine Horoskop-Vertonung angeboten. Das ist also ein Pole, der schon seit langer Zeit in der Bundesrepublik arbeitet und alle möglichen Sachen macht, unter anderem auch sehr schöne CDs herausgemacht hat mit Computermusik, die im Allgemeinen in irgendeiner Weise mit fraktalen Formeln arbeiten. Da wird also aus mathematischen fraktalen Formeln dann so chaotische Strukturen erzeugt, die aber immer noch so bestimmte Ähnlichkeiten haben. Und er macht es extrem symbolisch. Er in diesen Formeln, mit denen man Musik erzeugt, das sind dann immer sogenannte Anfangswerte drin. Da muss man so ein paar Anfangswerte, Startwerte eingeben und die bestimmen dann, was für Figuren entstehen und wie das Ganze weiterläuft. Das ist also so diese fraktale Geometrie und er verwendet dann eben die Geburtsdaten sozusagen als Start- und Anfangswerte. Er hat also ein Programm gemacht für eine halbstündige Musik, wo dann die Geburtsdaten und dann auch noch ein paar zusätzliche Konstellationen eingehen, aber im Grunde diese Daten sehr indirekt in eine Formel eingehen und dann die Musik generieren. Also das ist so ein Ansatz, der extrem indirekt und symbolisch ist, nicht? Wo also die Geburtsdaten wirklich unglaublich indirekt wirken. Fritz Dobelsberg in München, der hat so eine Firma, die nennt sich Planetware und das ist eigentlich der Hauptvertreiber auch der ganzen kustoschen Stimmgabeln und ähnlichen Gongs gibt es ja mittlerweile. Tön Behrendt macht das da mit seinen Monokotten und so. Die vertreibt ja auch alle, der Dobelsberger. Und der hat auch lange Zeit um 800 Mark eine Horoskopvertonung angeboten. Das lief dann so, dass der Fritz Dobelsberger selbst sich das Horoskop angeguckt hat und etwa 3 bis 4 wichtige Konstellationen, die ihm aufgefallen sind, aufgeschrieben hat. Also zum Beispiel Opposition zwischen dem und dem oder irgend sowas. Und dann dem Steve Schreuder, der hat sich in Freiburg sein Studio hat, das ist der gleiche, der die Star Sound Orchestra heißt es heute, vornehmen, ihm dann geschickt hat, diese Angaben zusammen mit den Grundfrequenzen, wie sie sich also auch im Midi-Planetarium geben. Und der Steve Schreuder hat dann aus diesen Angaben letztlich als Komponist, aber unter Verwendung der richtigen Frequenzen, kurze Sequenzen gemacht, so als ob man so ein kleines Rock-Oratorium machen würde. Und das ist also immer sehr unterschiedlich ausgefallen. Ich habe mir da einige Sachen auch angehört. Es geht also von so Classic-Pop, so Age-Meditativum, bis hin zu recht witzigen Rock- und Jazz-Sachen und auch sehr starken rhythmischen Dingen, discohafte Elemente. Also der verwendet ein sehr breites Spektrum. Und es ist dann auch auf meine Anregung hin, hat der Fritz Dobelsberger mal alle Leute, die jemals so eine Horoskop-Vertonung bestellt hatten, befragt. Und da ist auch ein Rücklauf von, glaube ich, 14 oder 15 Antworten gekommen. Die habe ich also dann auch zu Hause bei mir liegen, weil mich das damals interessiert hat. Wie gehen denn die Leute jetzt damit um? Weil schon der Gag an dem Ganzen ist, dass der, das ist also auch verwandt jetzt mit meinem Ansatz, dass der Musiker Steve Schreuder aufgrund bestimmter Daten, die ihm der Astrolog Dobelsberger gibt, aber nur sehr rohes Zeug, dann sich inspirieren lässt zu einer Musik. Also die einen Daten setzt du um in ein Largo und das andere in Andante, Presto. Und das kriegt, das, das kriegt der Besteller einfach so. Der muss das jetzt fressen. Und deshalb hat es mich natürlich interessiert, wie ist denn das jetzt, wenn so ein typischer Meditativ-Mensch, der, der immer nur mit Metronom 30 bis 40 hört, wenn der, wenn der plötzlich was ganz Starkes kriegt, nicht? Wie, wie erkennt er sich da eigentlich wieder? Ne? Also so weiter kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, als dass es das also gab. Das war aber halt ein sehr aufwendiges Verfahren. Der Steve Schreuder hat etwa an so einem Ding 4 Tage gearbeitet. Und das sieht man ja auch, wie das dann immer ist. Nicht? Das wirkt sehr teuer, 800 Mark aus Kopfvertonung. Aber im, unterm Strich ist es eigentlich sehr billig. Nicht? Das geht also erstmal da in Versand. Der Dobelsberger muss sich etwa, sagen wir mal, eine Stunde gut hinsetzen. Dann geht es hier nach Freiburg und dann macht er also mit Datband. Und weißt du, Kuckuck, das macht sich richtig Mühe. Also ich habe das auch gesehen, da ist, steckt also ordentliches drin. Und dann wird es wieder zurückgeschickt, wird verpackt und so weiter und so fort. Ne? Also man merkt schnell, 800 Mark sind dann doch ganz schnell passiert. Während Slawinski hat es damals um 80 Mark, glaube ich, oder so angeboten. Das war ihm einfacher, er musste nur die Daten eingeben und nur noch gucken, dass es nicht übersteuert beim Aufnehmen. Und hatte dann schöne, schöne Packungen mit dem Horoskopbild drauf und so. Aber das ging also, würde ich sagen, bei ihm in einer Stunde. Das aber auch noch unter Preis, nicht, wenn man Hightech-Studio laufen hat. Er konnte das also auch nur, weil er eine Millionärstochter damals zur Verfügung hatte, die sich interessiert hat für das Ganze. Nicht? Sonst wäre das im Grunde auch nicht gelaufen. Also das sage ich immer, weil man immer so überrascht ist, wie teuer das alles ist. Oder umgekehrt gibt es also Leute, die überrascht sind, dass ich bei meinem Projekt noch 50 Mark verlange. Ich will mal ehrlich sagen, das ist im Grunde nur eine Schutzgebühr. Ich will also nicht Leuten so das nur so vorschmeißen. Eine ganz kleine Hürde sollte also dabei sein. Ja, also das sind jetzt so die Konzeptionen und jetzt kommt, käme also mein Konzept und dem liegt also ja, Verschiedenes zugrunde. Das eine ist eben, ich verwende jetzt die Theorie von Cousteau für die Grundfrequenzen. Das heißt, was also im Horoskop auftaucht an, an Gestirnen, hat eine ganz bestimmte Grundfrequenz. Und ich verwende zu jeder dieser Grundfrequenz, je nachdem, 32 oder 64 Obertöne. Das heißt also, wenn ich eine Grundfrequenz von 131 Hertz habe bei der Sonne, dann hätte ich den ersten Oberton nicht 262, den zweiten Oberton das Dreifache, also 393, Vierfache und so weiter und so fort. Ich habe also praktisch 32 oder 64 Sonnenfrequenzen zur Verfügung und das 11-mal. Das ist mein Tonmaterial und ich habe für jedes Gestirn ein bestimmtes Timing, beziehungsweise mehrere, die dann oktavverwandt sind, also Viertel, Sechzehntel und sowas, aber im Grunde ein bestimmtes Melzes Metronom, also ein bestimmtes Timing. Dass das Material eigentlich aus 11 Tonarten besteht, die ja ganz quer sind, das hat man ja schon spontan gehört, glaube ich, mit jeweils jetzt nicht einer Skala drauf, sondern eigentlich der Obertonreihe drauf, in der ich dann spielen kann. Das kann man halt nur mit dem Computer, nicht das einfach jetzt sagen, jetzt spiele ich mal den 17. Oberton von Venus oder so. Ne? Das ist ja irgendeine verrückte Frequenz. Ne? Und dann habe ich noch, also für jedes Gestirn im so ein ganz bestimmtes Timing. Und alles, alles ist letztlich aus dieser einen Regel mit diesem kosmischen Oktavgesetz abgeleitet. Nicht? Das ist so das, der Hintergrund. Und jetzt, durch das aktuelle Horoskopbild, wird jetzt diese Schichtung eigentlich nur so unterschiedlich übereinander gelagert, erstmal vom Computer. Und man kann sich es leicht vorstellen, nicht? Der Grundton eines Gestirns, er klingt immer dann, wenn ich eben gerade an diesem Gestirn bin. Und dann so um ihn rum in 60 Minuten, ne, liegen jetzt die ganzen, im Kreis die ganzen Obertöne. Und das gilt halt jetzt 11-mal. Und es liegt jetzt, je nachdem, nicht so 11-mal irgendwie übereinander, dieses ganze Geflecht. Musikalisch sagt man, das ist ein Polyrhythmus, ein elffacher Polyrhythmus. Ich habe 11 rhythmische Strukturen, die übereinander sind, und habe 11 Grundtöne und 11 Tonsysteme. Und der Computer ist jetzt so freundlich, immerzu und unentwegt das alles zu berechnen. Also er geht zusammen mit seiner Uhr ganz langsam fort, ne? Je nach Taktfrequenz 10 Millionen Mal in der Sekunde oder so, Schritt für Schritt, und guckt immer, ob gerade einer dieser 11 Gestirne gerade mit seinem Ton dran ist. Und so, dass da immer das richtige Timing entsteht. Ja, und jetzt kann ich das vielleicht mal so ein bisschen demonstrieren. Dann hören Sie auch mal diese verschiedenen Grundfrequenzen und ja, dann auch das. Dazu reguliert wird, dann hört man auch so ein bisschen diese verschiedenen Timing-Sachen, wie sich das überlagert. Jetzt muss ich allerdings.
Ich habe das angefangen.
Ein bisschen vor, da habe ich jetzt noch was anderes vor. Ja, ich bin gerade, muss gerade selber jetzt überlegen, dass sie nach 5 Minuten.
Sie können ja dann schnell also anschauen, ja, dabei schnell verlaufen, dann können Sie genau.
Ist hier schnell?
Da geht es schnell vorlaufen und da ist nur geglaubt.
Ah ja, gut. Also ich habe jetzt hier
und dann wieder auf, genau.
Ja. Oh, nee. Das ist wieder an der gleichen Stelle.
Das ist Rücklauf. Da ist Vorlauf.
Ah ja, gut. Also jetzt, ich gehe dann doch vielleicht das Ganze kurz durch, weil es auch so ganz interessant ist, sich das nochmal klar zu machen. Da wird jetzt auch so ein klein bisschen die Geschichte nochmal dieser ganzen Theorie. Also die Erde bewegt sich ja fast kreisförmig um die Sonne, der Merkur elliptisch, und die erste Idee war, die Distanzen als Tonhöhenäquivalent zu nehmen. Man hört den tiefen Ton, bleibt konstant, und der Merkur macht eine Art Glissando, weil er sich elliptisch bewegt. Und ich habe das also genau mit den richtigen astronomischen Daten auch gemacht. Also das ist so eine starke Ellipse auch. Das ist jetzt eine Idee, die auch auf Kepler zurückgeht, die aber jetzt musikalisch natürlich sehr wenig ergibt. Jetzt die zweite Idee ist, Epizyklen zu nehmen. Wir haben hier wieder die Sonne, und das ist wieder der Merkur, der sich hier um die Sonne dreht. Wir nehmen aber jetzt einen geozentrischen Standpunkt ein. Und man sieht, also wenn man genau guckt, ne? Der Merkur macht den Kreis um die Sonne, und die Sonne bewegt sich gleichzeitig. Und es wird wieder die Distanz zur Erde als Tonhöhe interpretiert. Die Sonne ist dieser konstante Ton, und der Merkur, der sich ja epizyklisch immer so hin und her bewegt, macht wieder ein Glissando. Sieht man, wie viel Prozent das ist. Das ist auch also sozusagen real gemacht jetzt. Das Besondere, dass man hört, ist sozusagen das echte, wäre das echte Gesang in der Natur. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter vor noch, bis es sich rund wiederholt. Das ist quasi der Blick von oben. Jetzt kommt der Blick von der Erde aus. Jetzt sich des gleichen Phänomens. Ah, Moment, wie stoppe ich das jetzt? Ja. Also jetzt gucken wir sozusagen von der Erde und sehen nicht mehr, dass der Merkur sich halt dreht um die Sonne, sondern wir sehen nur, wie er hin und her geht. Und gemessen wird jetzt die Pendelbewegung sozusagen um die Sonne. Und das ist die Custersche geozentrische Bewegung. Also Custer verwendet und ich damit auch die scheinbare Pendelbewegung des Merkur von der Erde aus betrachtet um die Sonne. Wobei ich hier jetzt die Tonhöhe ist proportional zur Distanz, während ich nachher bei Custo diese Pendelbewegung oktaviere. Und das letzte Beispiel soll jetzt ein bisschen den Weg zum Midi-Planetarium zeigen. Es wird jetzt nicht mehr die Distanz als Glissando gemessen, sondern die Distanz wird in Obertönen gemessen. Und das ist mein Prinzip. Nicht, wenn er unten ist, ist der Grundton, da oben sieht man, welcher Oberton gerade klingt. Wir hören wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal auch mal explizit Obertöne. So nach wie schöne dissonante Obertöne es gibt, nicht, das ist also nicht alles einfaches Harmoniegelaber. Unten kennt man es, Dreiklang, Septakkord und so.
Aber wenn er jetzt auf der gleichen Höhe wie die Sonne ist, hat er trotzdem einen anderen Ton.
Dann müsste er halt den Grundton haben.
Ah, ja.
Kann man gleich nicht mehr. Jetzt ist am weitesten weg, 32. Oberton, da hört das Programm auf, wenn er weitergeht. Rückläufig. Ja, das ging zu schnell jetzt. Ne? Da erwischt er den gar nicht mehr. Nein, nur zwei. Ja. Also das auch ein bisschen, natürlich um zu zeigen, was man mit Computertechnologie alles machen kann.
Uran ist Neptun, Steinbock.
So, und jetzt kommt der Aufbau des Midi-Planetariums, was sich sozusagen dieser Elemente, die ich jetzt hintereinander gezeigt habe, bedient. Erstmal nochmal jetzt die Grundfrequenz. Sie sehen, ich habe das letztes Mal für die Psita das Video gemacht und hier natürlich jetzt nicht ein neues, weil das doch sehr aufwendig ist.
Ich hoffe, dass es läuft. Auf Play, ja?
Ja, ich denke, es läuft. Ja. Sehr enge Frequenzen teilweise. Von der Erde aus sind die teilweise die fernen Planeten sind alle natürlich sehr ähnlich. Ja, das sind die Grundfrequenzen, also ein vollkommen disharmonisches Gebilde. Und jetzt muss man sich also noch vorstellen, dann gibt es halt noch jetzt die 64 oder hier in dem Beispiel jetzt nur 32 Obertöne. Jetzt wird, so baut sich der Bildschirm auf, jetzt ein bisschen langsamer, erstmal der Tierkreis. Und jetzt kommen die Gestirne, wie sie sitzen, in diesem Augenblick. Das war jetzt in diesem Moment. Da war jetzt hier ein großer Klumpen. Das ist jetzt praktisch das Horoskopbild, was ich jetzt verwende. Und jetzt beginnt dann das Stück zu laufen. Sie sehen, das geht jetzt ein bisschen schneller als in Wirklichkeit. Jetzt schalte ich den Saturn an. Der hat hier seinen Grundton und wir bewegen uns auf den Saturn zu. Das ist der zweite Oberton, der klingt jetzt. Jetzt der Grundton, der liegt natürlich sehr tief. Und jetzt bewegen wir uns wieder weg vom Saturn. In Wirklichkeit geht es also viel langsamer. Ja, so muss man sich jetzt vorstellen, dass quasi, wenn ich jetzt hier immer weiter gehe, nicht? Vierter, fünfter und so weiter, und wenn ich da gegenüber bin, ist der 32. Oberton